Hallo zur Folge 3 vom Radentscheid Podcast. Wie in Folge 2 bereits angekündigt, werden wir heute über die Ziele des Radentscheids sprechen und die ausführlich vorstellen. Und wie immer habe ich den David dabei, der uns die Ziele näher erläutern wird, denn er hat einfach mehr Ahnung davon als ich. Hallo David.
Hallo Ingo.
Und zusätzlich haben wir heute noch einen weiteren Gast eingeladen, und zwar den Gerson. Hallo Gerson.
Hallo Ingo.
Zunächst mal, warum ist der Gerson hier? Wir haben uns einfach gedacht, wir stellen nicht nur die Ziele vom Radentscheid vor, sondern auch gleich noch die Leute, die dahinter stehen. Die sollen sich auch mal ein bisschen vorstellen. Und Gerson ist eine der drei Vertrauenspersonen, die man bei einem Bürger gern angeben muss. Also er steht auch auf den Unterschriftenlisten drauf. Ich würde dich jetzt mal kurz bitten, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, ich bin der Gerson. Ich bin 33 Jahre alt, wohne jetzt seit fast 5 Jahren in Darmstadt. Mit meiner Freundin und meinen beiden Kindern, die sind 3 und 7 Jahre alt. Zum Radentscheid bin ich vor allem über den David gekommen, der irgendwann so sein Team an Vertrauten zusammengesucht hat. Wir kannten uns schon von der einen oder anderen Fahrradaktion hier in Darmstadt, irgendwie sowas wie Ride of Silence oder dann in Frankfurt auch die Bike Night, und da hat er dann irgendwann mich mal angesprochen und so kam das dann irgendwann zustande.
Warum genau machst du denn mit? Also wie du hingekommen bist, haben wir gehört, aber warum machst du denn mit?
Also das Wichtigste ist für mich, ich fahre halt, seit ich in Darmstadt wohne, weil die Stadt einfach so klein ist, dass sich das anbietet, fahre ich nur noch mit dem Fahrrad. Das Auto steht quasi nur noch rum und ist für Urlaubsfahrten oder alles, was man an Verwandtschaftsbesuchen jenseits der 50 bis 100 Kilometer stattfindet, gedacht. Und seit ich so viel Fahrrad fahre, da merke ich dann halt auch, wo es hakt. Irgendwie, klar, macht das Spaß grundsätzlich und so weiter, aber man sieht halt mit den vielen Kilometern, die man fährt, jede Kleinigkeit irgendwann. Und dann geht es natürlich auch ganz stark um die Kinder, die halt, weil wir eben in der Familie insgesamt viel Fahrrad fahren, immer mitfahren. Der Kleine fährt Fahrrad, seit er 2,5 ist. Da weißt du halt irgendwann, du brauchst die Sicherheit. Das, was hier da ist, reicht längst nicht aus.
Das heißt, hier kommt es auch hauptsächlich darauf an, dass du gut fahren kannst und deine Kinder auch einfach sicher fahren können.
Genau.
Jetzt war ja am Wochenende die Critical Mass am Sonntag hier in Darmstadt. Die hat ja auch ein ganz gutes Medienecho gefunden.
Ja.
Die hast du organisiert, habe ich mir sagen lassen.
Genau, also das war auch, ich hatte, glaube ich, sogar irgendwann mal beiläufig mit David drüber gesprochen. Letztendlich war dann der Antrieb aber Kathi, meine Freundin, die hat dann auch irgendwann gesehen, dass sie das in Berlin gemacht haben. Das war organisiert vom Netzwerk Fahrradfreundliches Neukölln.
Was genau ist denn eine Critical Mass?
Ah, okay. Genau, erklärt man vielleicht vorher nochmal. Also das ist angelehnt an die Critical Mass, wo man sich ja weltweit seit mittlerweile schon über 20 Jahren einmal im Monat trifft, um gemeinsam eine Fahrradausfahrt zu machen. Das funktioniert dort durch Ausnutzung eines Paragraphen, der es erlaubt, dass wenn man mehr als 15 Radfahrer in einer Gruppe hat, dass man gewertet wird wie ein Fahrzeug. Das heißt, man braucht da keine Absperrung oder sonst irgendwas, keine Polizeibegleitung. Man fährt eben einfach gemeinsam Fahrrad. Und das haben wir da ein bisschen von abgeleitet, also einfach dieses Spaß am Fahrradfahren, Spaß am Platz auf der Straße, den man sich dann in dem Moment nimmt, haben das aber natürlich aus Sicherheitsgründen vor allem als Demo angemeldet, damit die Kinder eben auch auf der Straße fahren dürfen, was sie eben normalerweise unter 8 Jahren noch nicht dürfen, und auch einfach um dem Ganzen eben einen offizielleren Rahmen zu geben und eben damit auch die Forderung eben nach sicheren Radwegen für Kinder mit reinzutragen.
Und das kam gut an, habe ich gelesen. Wie viele Teilnehmer wart ihr?
Wir waren 200 Leute und hatten so ursprünglich mit 100 Leuten gerechnet, und es war echt auch eine Überraschung, dass es so gut lief.
Welches Alter war da hauptsächlich vertreten?
Also das Alter war wirklich vom Säugling mehr oder weniger bis, ich glaube, die ältesten Teilnehmer, die wir hatten, müssen um die 60 gewesen sein, würde ich jetzt schätzen. Also es war dann wirklich auch die ganze Familie.
Okay, wurde also gut angenommen. Planst du sowas nochmal? Soll es das nochmal geben?
Das wird es nochmal geben, und zwar am 15. April.
Ach, das schon angemeldet?
Das ist schon angemeldet.
Das war kurzfristig.
Ja, genau. Nein, also das Feedback war halt wirklich richtig gut, und viele Leute haben auch gesagt, dass sie den einen oder anderen von dem einen oder anderen wissen, der auch gerne mitgefahren wäre, aber eben keine Zeit hatte, und alle gefragt, macht ihr das nochmal? Und dann haben wir es eben gleich am nächsten Tag angemeldet.
Zack, fertig. Also findet das jetzt auch alle 4 Wochen statt, genau wie die Critical Mass?
Wer weiß.
ich bin gespannt und freue mich drauf. Ich war auch vor Ort, ich hatte meinen Kleinen auch dabei mit seinen 3,5 Jahren. Der konnte ganz gut mithalten. Irgendwann bei den Bergen war er dann doch müde und schlapp, aber deswegen fährt der Papa ja ein Lastenfahrrad. Den haben wir dann einfach vorne reingeworfen und der hat auf jeden Fall viel Spaß. Spätestens dann wieder beim Aktivspielplatz beim Ende, wo die ganzen Kids noch eine Runde auf der Buckelpiste gefahren sind.
Genau, das war auch ein ganz schöner Ausklang. Da hat dann, man hat sich immer schön ausgetauscht. Wir konnten für den Radentscheid noch ein paar Unterschriften sammeln. Der ein oder andere hat mal eine Lastenradprobe gefahren und so. Es war ein schöner Nachmittag.
Ja, cooles Ding. Ein schöner Nachmittag, der allen ganz viel Spaß gebracht hat. Gut, dann danke ich dir für die Infos und kommen wir mal zu unserem heutigen Hauptthema und zwar die Ziele vom Radentscheid. David, jetzt nehme ich dich in die Pflicht. Ziel 1 lautet Planungen nach dem Stand der Technik. Ich bin ja der Malermeister der Herzen hier in Darmstadt. Ich kenne das ja vom Hausbau. Da so der Stand der Technik ist immer alles, was aktuell in den DIN-Normen oder in der VOB drin steht. Es sei denn, die Technik, die Hersteller sind schon weiter, dann gilt sogar das als Stand der Technik, auch wenn es in keinem offiziellen Dokument steht. Was ist denn der Stand der Technik bei Planungen von Rad- oder Fußwegen?
Es gibt in Deutschland eine Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Das ist ein Verein, da sitzen hauptsächlich Professoren des Verkehrswesens, Leute, die in Straßenverkehrsbehörden, im Bauamt, in der Wirtschaft arbeiten drin. Und die treffen sich regelmäßig und denken sich dann aus oder schreiben zusammen, was sie für den Stand der Technik halten. Ich habe mal die aktuelle Ausgabe mitgebracht. Das ist so ein A4-Büchlein, das hat, ich blätter mal durch, 95 Seiten. Das ist also gar nicht so dick und das beschreibt jetzt nur die Radwege, das heißt Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. Und ist in Köln erschienen, wenn man sich mal die Arbeitsgruppenmitglieder durchliest, die sind eigentlich alle Diplom-Ingenieur, Diplom-Geograf, Diplom-Volkswirt, dann kommen wieder etliche Ingenieure. Ich weiß vom einen, der ist Rechtsanwalt, also auch sozusagen die verkehrsrechtliche Perspektive ist drin. Und die treffen sich eben das ein oder andere Mal im Jahr und versuchen dann immer das Wissen zu aktualisieren und im Moment liegt sie in der Ausgabe von 2010 vor, deswegen nennen wir sie auch häufig Ära 2010. Und, die gliedert sich so in, was ist ein Radverkehrskonzept, was sind die Entwurfsgrundlagen, dann die Führungsformen an den innerörtlichen Hauptstraßen, also so, was wir in unserem zweiten Ziel haben, wie wir das uns so vorstellen. Dann gibt es die Kreuzungen, das ist eben auch ganz wichtig, weil da eben die meisten Unfälle stattfinden. Dann gibt es noch so Sachen wie Überquerungsanlagen, das heißt, da wo ganz große Straßen gequert werden oder wo sich die Führungsform ändert, wenn man ans Ende von einem Ort kommt. Ja, und dann geht es so weiter, Radverkehr in Erschließungsstraßen, das sind die klassischen Wohngebiete, in Einbahnstraßen, im Gegenverkehr, da wo Fußverkehr zugelassen ist, also in Fußgängerzonen hauptsächlich. Ja, und dann gibt es noch einen ganzen Abschnitt zu außerorts, also auf Landstraßen, das machen wir beim Radentscheid jetzt nicht so sehr. Und dann im Punkt 10 sind die selbstständig geführten Radwege. Das ist so, was wir heute als Radschnellweg betrachten. Und dann, wenn wir es gebaut haben, dann gibt es einmal auch so ein bisschen die, also erstmal den Planungen und dann halt, wie es gebaut wird, dass es eben Entwässerung gibt, dass kein, keine Nässe eindringen, die das ganze Unterbauwerk da auffriert. Und dann eben Betrieb, das ist sowas wie Kontrolle, Unterhaltung, Winterdienst. Und dann ganz zum Schluss eben Qualitätssicherung. Das ist eigentlich, wie man es erwarten würde, alles, was man braucht. Und dann kann man sich das durchlesen. Und in diesem Stand der Technik sind dann auch so Dinge drin, wie zum Beispiel Mindestbreiten sind. Da wird einfach mal erklärt, ein Fahrradfahrer, wie breit ist der, wie hoch ist der? Also an Höhe denkt man manchmal nicht, aber jeder kennt das unter einem Baum durchfahren oder an einem Schild, das schlecht gehängt ist, dass man da eben nicht im Kopf anstößt. Und dann auch die Breiten, was braucht man denn für einen Raum? Und wenn man da reinschaut, findet man beispielsweise die 2,30 Meter. Und das ist der Verkehrsraum für ein Fahrrad mit Anhänger oder was wir auch als Lastenfahrrad bezeichnen und einer, der überholt.
Sind das die 2,30 Meter, die ihr auch in den Zielen irgendwo mit drin habt? Ich habe die gelesen. Also ihr fordert im Endeffekt nur den Stand der Technik, der dort drin steht.
Genau. Also der Stand der Technik sagt eben, man soll darauf planen, dass man langsam und schnell einen Radverkehr gemeinsam abwickelt, weil der eine hat vielleicht ein Lastenfahrrad ohne Motor und drei Kisten Getränke drauf. Der andere hat einen 9 Kilo schweren Renner, der quasi auch in der Stadt fahren will. Und dass die sich einander nicht in dieses Gehege kommen. Da hat man den Raum mal ausgearbeitet, 2,30 Meter. Das ist komfortabel. Das ist aber jetzt auch nicht so, dass es übermäßig breit wäre, weil vielleicht wer weiß es, wie breit ist eine Autofahrspur normalerweise.
Wahrscheinlich häufig knapp 3 Meter, knapp über 3 Meter.
Ja, genau, also 3 bis 3,25 rechnet man. Und von denen haben wir auch etliche. Also von daher ist das eigentlich kein Raum, der jetzt in der Darmstädter auf Hauptachsen ist, der vorhanden.
Jetzt habe ich mal die Frage, also bei mir aus dem Handwerk, ich kenne es halt so, ich muss mich an den Stand der Technik halten. Also wenn ich irgendwelche Malerleistungen nicht nach dem Stand der Technik abwickle, es kommt zu einem Mangel, dann kriege ich aber gehörig auf den Deckel. Warum fordert man denn Planungen nach dem Stand der Technik? Also ich gehe eigentlich davon aus oder bin davon ausgegangen, dass die Stadt sowieso danach arbeiten müsste.
Wir haben einmal so im Straßenverkehrsrecht, gibt es vorgelagerte Straßenrechte, also wie kommt es eigentlich, wie wird eine Straße gebaut und gewidmet? Und dann gibt es zur Straßenverkehrsordnung die allgemeine Verwaltungsvorschrift. Die richtet sich halt im Wesentlichen an denjenigen, der die Straßen verwaltet. Das ist halt in die Stadt Darmstadt. Und die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung verweist auf die Ära in der jeweils gültigen Fassung. Und jetzt ist es so ein bisschen strittig unter den Gerichten, ob jetzt dieser Verweis, der verweist auf die jeweils gültige Fassung. Als die Norm erlassen wurde, war es vielleicht die Ära 2010. Jetzt entwickelt sich die Technik weiter und dann ist es vielleicht bald die Ära 2018. Jetzt hat der Gesetzgeber aber auf was verwiesen, was er zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Das könnte so ein bisschen problematisch sein, dass eben, wenn jetzt quasi die Verkehrsingenieurinnen und Ingenieure völligen Unsinn da reinschreiben würde, wäre es plötzlich Gesetz. Und die sind auch in dem Sinne nicht legitimiert, Gesetze zu erlassen, weil es ja ein Zusammenschluss ist von Fachleuten, also sozusagen Bürokraten oder Technokraten. Und man kann schon sagen, dass eine Stadt sich dran halten muss. Wenn sie es aber nicht macht, kann man eben nichts machen. Was gebaut ist, ist gebaut. Und ich habe eigentlich nicht die Handhabe zu sagen, als Bürger klage ich so lange, bis die Stadt den Radweg, den sie frisch gemacht hat, wieder abreißt und den dann nochmal richtig aufbaut. Das ist eben der Punkt. Denn in Hessen ist es so, die Stadt kann eigentlich bauen. Es muss auch irgendwie sicher sein. Sie kriegt aber vom Land Fördermittel, egal was sie plant, solange es jetzt irgendwie nicht völlig aus dem Ruder läuft, dass wenn man sagt, irgendwie in Kreisverkehren sollen in Darmstadt die Radfahrer falsch rumfahren oder sowas, das würde nie durchkommen. Aber im Wesentlichen kann sie es machen. In manchen Bundesländern sagt das Land, also dann Land Baden-Württemberg, ihr könnt gerne was bauen, aber wenn ihr Geld dazu haben wollt, müsst ihr euch an die Ära halten. Und das ist ein gewaltiger Anreiz, weil kaum eine Kommune sagt, ich lasse mal 30-50% der Baukosten quasi zu meinen Lasten, wo ich sie eigentlich abgeben könnte. Und diesen Hebel haben wir in Hessen nicht. Ich habe auch mal den Verkehrsminister gefragt, den Herrn Al-Wazir habe ich mal getroffen. Und er hat dann das auch abgelehnt, das einzuführen.
Na ja, gut, dann machen wir halt einen Ratentscheid.
Genau.
So, dann gibt es jetzt die EFA und die ERA. Die EFA ist das für die Fußgängeranlagen.
Genau.
Das heißt, es ist nicht nur ein Ratentscheid, also es geht auch um Fußgänger. Ihr möchtet natürlich, dass dann auch die Gehwege nach der EFA geplant und gebaut werden.
Genau, also die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen EFA sind eigentlich etwa genauso dick wie die ERA. Die überlegen sich, wenn ich jetzt zu Fuß gehe, dann gehe ich ja hauptsächlich auch zu zweit. Also viele gehen irgendwie mit ihrem Partner oder mit ihren Kindern oder begleitenden älteren Menschen. Wenn man nebeneinander geht, man darf ja auf Gehwegen auf beiden Straßenseiten in beide Richtungen gehen, muss man eben diesen Begegnungsfall eigentlich von zwei Personen, die nebeneinander gehen und zwei, die entgegenkommen, abbilden. Denn wenn man das nicht hat, dann läuft man irgendwie so hintereinander her und jeder kennt das, wenn man Sonntag spazieren geht und ist so zu zweit oder zu dritt nebeneinander. Es ist quasi unmöglich, einem Gespräch zu folgen oder auf der Straße eigentlich was anderes zu machen, als jetzt nur von A nach B zu gehen, wenn der Raum so eng ist. Und deswegen wollen wir das zum einen haben. Und zum anderen gibt es natürlich auch Sachen, die sich weiterentwickeln. Also früher hat man eigentlich an jeder Grundstückszufahrt den Bordstein so abgesenkt, dass ein Auto gut hoch und runter kommt. Aber das heißt eben auch, dass ein Fußgänger oder einen Kinderwagen schiebt, ständig Berg- und Talfahrten auf seiner Verkehrsfläche hat. Von diesen Berg- und Talfahrten hat er aber gar nichts. Davon profitiert jemand anderes. Und die neueren Normen sagen auch, man kann das auch anders bauen, dass man quasi den Randstein anschrägt und den Gehweg eigentlich gerade lässt. Und das sind so Dinge, die werden in Darmstadt auch im Neubau immer noch nicht gemacht. Und deswegen haben wir auch gesagt, nehmen wir die EFA mit rein. Und wir wollten auch auf jeden Fall den Konflikt zwischen Kraftverkehr und Fahrradverkehr beseitigen. Wir wollten aber auch den zwischen Radverkehr und Gehverkehr beseitigen. Denn die EFA und die ERA sagen beide, innerorts sollte man nie Radverkehr und Fußverkehr im Längsverkehr mischen. Also in einer Fußgängerzone geht es mal, auf dem Platz geht es auch. Aber wenn man irgendwie über längere Strecken das mischt, dann klingeln quasi, auch wenn die Radfahrer es nicht dürften, die Fußgänger immer weg. Das nervt die Fußgänger und die Radfahrer nervt es aber auch, weil man vielleicht einen Fußgänger vor sich hat, der führt noch einen Hund oder so. Und wenn der Hund jetzt nicht gerade an einer 1,20 Meter langen Leine ist, dann schlenkert er auch mal rum und da hat keiner Lust, den Hund zu überfahren oder mit der Leine sich zu verhettern. Und das sind einfach Dinge, ich möchte nicht mehr, dass auf Konflikt geplant werden darf. Und deswegen machen wir das beides verbindlich.
Hast du noch ein konkretes Beispiel vielleicht in Darmstadt? Irgendwie, wie hätte sich denn oder wie würde denn eine Straße oder ein Radweg anders aussehen, als es jetzt aktuell passiert ist? Ich meine, wir haben ja so ein, zwei aktuelle Projekte, die die Stadt umgesetzt hat. Ich dachte eigentlich, oh, die sehen ja ganz aktuell und neu aus. Für mich war das Stand der Technik.
Also beispielsweise sagt die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung 1,50 Meter als Mindestmaß für einen Radweg. Und, in der Ära ist eigentlich der Einrichtungsradweg im Regelmaß 2 Meter und nur bei sehr geringer Verkehrsstärke 1,60. Und das gibt es fast nirgends, also an keiner Hauptstraße in Darmstadt ist für einen Einrichtungsverkehr wesentlich mehr als 1,50 Meter für einen Einrichtungsradweg geplant. Manchmal gibt es auf der Fahrbahn ein bisschen breitere Sachen, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man da wirklich bequem nebeneinander herfahren könnte. Und wenn man sich in die Bismarckstraße begibt, die wurde ja umgebaut, da gibt es einen Neubauteil, das ist der, der Richtung Hauptbahnhof liegt. Da hat man einen Schutzstreifen markiert. Schutzstreifen ist so eine Führung auf der Fahrbahn. Da ist immer einen Meter lang ein weißer Strich. Dann ist eine Meter lange Lücke, wieder einen Meter lang Strich. Der sagt eben auch, dass man da einen Sicherheitsraum zu parkenden Autos einfügen soll. Und dieser Sicherheitsraum ist eigentlich nicht wirklich ausgebildet. Das kann immer zu Problemen führen, wenn eben eine Autotür geöffnet wird. Und insgesamt ist in der Bismarckstraße eben der Schutzstreifen, wie jeder Schutzstreifen, Teil der Fahrbahn. Wenn man auf einem Teil der Fahrbahn unterwegs ist, dann sagen eigentlich die Gerichte, dass man mit 1,50 Meter Mindestabstand überholt werden muss. Wenn ein Autofahrer weniger einhält, dann hat er eben eine Teilschuld oder eine Hauptschuld, wenn es zu einem Unfall kommt. Jetzt ist aber die Fahrbahn der Bismarckstraße nach links aus Sicht des Autofahrers vom besonderen Bahnkörper für die Straßenbahn begrenzt. Das heißt, er müsste dann eigentlich mit seinem Auto in den Bereich der Straßenbahn reinfahren, wenn er einen Radfahrer legal überholen will. Und in dem Sinne hat die Stadt Darmstadt dort geplant, dass man legal keinen Radfahrer überholen kann, aber es wirkt so, als ob es ja gar nicht schlimm wäre, wenn man dran vorbeifährt, weil jeder hat ja irgendwie so einen gestrichelten Raum. Und da sage ich, dass da auf Konflikt geplant wurde. Das haben wir auch mal der Baudezernentin mitgeteilt, dass wir das so sehen. Und die lapidare Antwort ist, naja, man muss halt Kompromisse machen, man muss halt irgendwie aufeinander Acht geben. Und ich finde klar, dass man aufeinander Acht geben muss, aber bei der Sicherheit einen faulen Kompromiss einzugehen, das finde ich, kann eigentlich nicht passieren, darf nicht passieren, passiert aber immer wieder. Und auch aktuelle Planungen, die vorliegen, beispielsweise in der Frankfurter Straße, ab Willy-Brandt-Platz soll der Radverkehr auf der Seite, wo der Herrengarten ist, also auf der Herrengartenmauer, verpflichtend gemeinsam mit den Fußgängern geführt werden. Heute darf der Radverkehr nicht auf dem Gehweg fahren an der Stelle, er muss die Fahrbahn nutzen. Wir wissen, dass das jetzt für Kinder und für Senioren keine geeignete Führungsform ist, auch für viele Leute mittleren Alters keine geeignete Führungsform ist. Und in Zukunft darf man die Fahrbahn nicht mehr benutzen, weil eben eine Pflicht besteht, mit den Fußgängern in Schrittgeschwindigkeit auf dem Gehweg zu fahren. Und wenn man dann den obersten Stadtplaner anspricht, den Herrn Stoll, der sagt dann mehr oder minder, naja, der Radverkehr muss entschleunigt werden, wir leben in hektischen Zeiten und ich kann das nicht einordnen.
Das hat er wirklich so gesagt?
Das hat er so gesagt, das hat er nicht erst kürzlich gesagt, das ist schon ein paar Monate her. Da habe ich ihn aber darauf angesprochen und ich habe das bis heute nicht verstanden und er konnte es mir auch nicht mehr genauer erklären und er konnte das auch nicht ausräumen. Ich habe das Gefühl, er sieht das, was wir uns als Gesellschaft so ausdenken, dass es einen Stand der Technik gibt, so als grobe Richtlinien, als ob er irgendwie ein Pirat wäre auf hoher See und mit Gott und sich allein, aber eigentlich ist er das nicht. Und deswegen habe ich nicht die Erwartung, wenn wir den Ratentscheid nicht gemacht hätten, dass sich irgendwas verbessert oder verändert, weil ein Weg, der heute angelegt wird, der bleibt ja 20, 30, vielleicht noch längere Jahre so, wie er ist. Und wenn es dann soweit ist, dass da die Kanalinstallation erneuert wird oder dass mal eine neue Deckschicht aufgetragen wird, heißt das ja nicht notwendigerweise, dass man die ganze Straße zurückbaut und nochmal komplett bei Null anfängt. Dann stückelt man vielleicht mal beim bei der Busspur mal was weg und baut den Asphalt neu ein, weil sich vielleicht die Gleislage verschoben hat. Dann hat man einen Wasserrohrbruch, dann macht man mal da was auf. Dann legt man vielleicht noch eine Glasfaser unterm Gehweg und macht das auf und wieder zu. Aber im Prinzip bleiben ja die Breiten immer gleich. Es ist relativ ungewöhnlich, dass man einen Randstein anfasst und versetzt. Und denn der gibt dann die Querschnitte vor und das für lange. Und deswegen brauchen wir den Stand der Technik verpflichtend. Und natürlich wird das Planen dann etwas anspruchsvoller. Aber dafür haben die Leute ja auch studiert und können sich dann mal beweisen, was sie können, ob sie es wirklich schaffen, den Stand der Technik umzusetzen. Weil ich bin manchmal versucht zu sagen, ja, dann baut lieber keine Straße als eine, die für alle Verkehrsteilnehmer schlecht ist. Dann macht die einfach zu und macht eine Fußgängerzone hin. Also das ist eine radikale Forderung vielleicht, aber eigentlich haben wir nie genug Raum, um dort einfach sich aufzuhalten und zu leben. Und das wäre vielleicht die harte Lösung, aber natürlich brauchen wir auch Bewegungsräume, das ist klar.
Okay, dann danke ich dir für die ausführliche Ausführung. Wie immer, der David, sehr tief drin in jedem Thema.
Aber ich würd gern noch was sagen. Ich habe nämlich auch noch die niederländische Norm dabei. Also wir haben ja jetzt über die deutsche Norm gesprochen, mache ich ganz kurz. Denn die deutsche Norm, die ist sehr, sehr technisch. Die hat auch ein bisschen so einen Blick fürs Psychologische. Und dann gibt es in den Niederlanden von Fietsberad Kro, also quasi die Fahrradberatung, ein Regelwerk. Und wenn man das aufschlägt, dann hat das erstmal 200 Seiten. Das ist aber nicht, weil die jetzt schwafeln, sondern weil die es auch ein bisschen bebildern. Und auf der ersten Seite der Crow sieht man eine Frau, die hat ein Kind im Lastenfahrrad, könnte jetzt ihre Tochter sein. Daneben ist noch eine Frau unterwegs, da hinten sind Leute, da ist Leben auf der Straße. Und das zieht sich eigentlich überall durch. Es wird drauf eingegangen, wie sind Verkaufszahlen von Fahrrädern, wie sieht es denn aus? Und es sind immer Kinder im Spiel. Und auf die wird mitgeplant. Und dann hat man so Rad-Schnell-Verbindungen. Das sind dann drei Menschen nebeneinander und die quatschen und fahren gemütlich irgendwo hin. Das heißt, Rad-Schnell-Verbindung heißt nicht immer, dass man da rast. Das heißt auch, dass man da langsam fahren kann. Das ist ja auch auf anderen Straßen eigentlich möglich immer. Und das geht dann in einer Tour so weiter. Und man sieht eigentlich immer irgendwie glückliche und zufriedene Menschen. Und ich glaube, es würde schwer fallen, die Ära nochmal herauszugeben mit Menschen, die entspannt und glücklich Fahrrad fahren, weil es in Deutschland, obwohl unser Regelwerk gar nicht so schlecht ist, weil es nirgends angewendet wird. Und deswegen hat mich das auch so beeindruckt und ich finde die Niederländer noch mal schlauer und nochmal besser. Aber das ist nur der Eindruck und man kann sich die Bücher beide auch in der Bibliothek, in der Uni mal ausleihen, wenn man da jetzt wirklich tief einsteigen will. Wir können auch in den Shownotes nochmal einen Link reinpacken dazu, weil beides ist eben nicht frei zum Runterladen, kostet halt Geld, aber so ist das bei meinen meisten Büchern ja so.
Naja, wir Deutschen, glückliche und zufriedene Menschen sind uns ja suspekt, das sollen die Niederländer mal machen. Mhm. Wir arbeiten erstmal daran, dass überhaupt nach einem Stand der Technik geplant und dann auch gebaut wird. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Ausführung. Kommen wir zum Aktuellen und Termine. Was steht denn so an? Mittwoch ist wieder Helfertreffen.
Genau, jeden Mittwoch treffen wir uns 19 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn ich noch ein paar neuere Gesichter sehe. Das Team ist schon ziemlich groß und gewachsen, aber jede neue, die dazukommt, bringt ja wieder Netzwerke mit und dann ist die Sammlung noch schneller organisiert.
Dann gibt es noch eine Critical Mass, steht hier am 13. April. Und wie wir vom Gerson erfahren haben, eine Critical Mass am 15. April.
Das ist also wieder ein schönes Wochenende.
Zweimal Radfahren im Pulk macht auf jeden Fall Spaß. Einmal ohne Bierchen, aber auch mit Musik, das ist in Ordnung. Dafür mit Kindern, das macht ja, ich fand das am Sonntag, es hat so einen Spaß gemacht, diese Happy Kids, die haben sich ja gestrahlt, also.
Vor allem die ganz vorne hinter den Autos, hinter dem Polizeiauto hinterhergefahren sind.
Großartig gewesen, ja. Wirklich. Was gibt's noch Neues? Es gibt einen Radentscheid in Frankfurt.
Genau, also die Szene wächst, die schaut auch auf uns. Wir kriegen auch immer viele Anfragen von Städten, die jetzt neidisch auf uns gucken, aber dann eigentlich euphorisch auch sich reinstürzen in die Planung. Und in Frankfurt war jetzt kürzlich auch die erste Pressekonferenz und die suchen auch noch Unterstützer. Also wer uns aus Frankfurt hört, meldet euch bei den Leuten, googelt mal Radentscheid Frankfurt, geht da hin und dann kriegt ihr auch Frankfurt gedreht.
Ansonsten habe ich noch aus der Presse erfahren, dass uns der ADFC jetzt vollumfänglich unterstützt. Nachdem die anfangs waren es, glaube ich, eine finanzielle Unterstützung. Und jetzt wohl auch personell und mit Pressearbeit. Finden wir gut. Wie kam es dazu?
Also der ADFC ist ja ein Verein, den gibt es schon sehr lange und den gibt es auf verschiedenen Ebenen. Und der Bundesver- Verband vom ADFC findet Radentscheider eigentlich eine dufte Sache. Auch in Berlin hat der Landesverband den Radentscheid Berlin begleitet, in Bamberg der Kreisverband eben dort. Und hier in Darmstadt hat man einfach noch ein bisschen beschnuppern müssen. Ich finde es auch irgendwie okay, wenn man sagt, ey, da ist jetzt eine neue Gruppe da und die übernimmt jetzt den Laden hier, dann ist man vielleicht erstmal überrascht, dass man plötzlich neue Leute sieht, Gesichter, die sich vorher nie in dem Verein organisiert hätten. Und dann ist ihnen aber klar geworden, dass wir ja keine Konkurrenz sind. Wir sind eben auch Fahrradlobby, so wie der ADFC. Wir sind ein bisschen lauter. Wir sind jetzt nicht auf Krawall gebürstet, sage ich mal. Aber wir haben auch nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall bleibt einfach alles, wie es ist. Der ADFC hat sich über Jahre auch Vertrauen aufgebaut, hat Netzwerke in die Verwaltung rein. Und da ist es immer so ein Wechselspiel, wenn man jetzt sagt, hey, liebe Stadt, wir schlagen euch die Tür zu, wir machen jetzt nur noch mit den Bürgern. Dann kann es auch sein, dass die Stadt dann später bei Planungsprozessen nicht mehr nachfragt, was die Lobby denn dazu sagt, und dann wird es vielleicht noch schlechter. Aber der ADFC hat sich jetzt auch so geäußert, dass im Prinzip, naja, die Stadt hat jetzt auch schon wieder Planungen vorgelegt, wie zum Radschnellweg nach Frankfurt, die dem ADFC auch nie vorher bekannt gegeben wurden. Und deswegen ist man jetzt zum Schluss gekommen, dann versuchen wir es mal mit dem Radentscheid, und ich finde, das ist die bessere Lösung, es mit uns zu probieren als mit der Stadt, weil denn die Stadt hat das, was heute da ist, ja auch ohne uns geschafft, und das ist nicht überall gut.
Dann sage ich herzlichen Dank, Gerson, herzlichen Dank, David, für die schöne Aufnahme, und kommt alle mittwochs in den Schlosskeller um 19 Uhr, Helfer treffen, Bierchen trinken, über Radentscheid quatschen. Ansonsten geht raus, druckt die Unterschriftenlisten aus, geht sammeln, sammelt Unterschriften, helft uns. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.